Und wir können uns noch so oft vornehmen, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Wenn wir getriggert werden und das irgendwas ist, was nicht richtig aufgearbeitet worden ist, dann arbeiten wir aus dem Trigger heraus und nicht aus unserem logischen Verstand.
Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Viele Menschen sagen, das ist doch schon lange vorbei. Aber was, wenn dein Körper das nicht vergessen hat? Was, wenn du funktionierst, aber dich innerlich trotzdem nicht sicher fühlst? Heute sprechen wir darüber, was Trauma wirklich ist, warum es bleibt und wie man da wieder rauskommt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Moin, mit Luke.
Genau. Und zwar ist heute nicht Becky am Start, denn wir haben uns heute gedacht, holen wir uns mal professionelle Unterstützung und reden mit einem Traumatherapeuten, ja, über das Thema Trauma. Und wir haben ganz viele Fragen vorbereitet heute. Aber bevor wir direkt mal einsteigen, würde ich sagen, kannst du dich sehr gerne mal kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wie schon gesagt, ich bin Luke. Ich bin Traumatherapeut, ich habe in den Niederlanden studiert und wohne aktuell in Hamburg. Ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema und bin auch selber sozusagen zu dem Thema gekommen, weil ich mich selber mit meinen Themen beschäftigt habe, wie wahrscheinlich viele Leute, die Psychologie studiert haben. Und letztendlich freue ich mich einfach mit euch da so ein bisschen drüber zu sprechen und euch einfach mitzunehmen in die Traumatherapie.
Ja, ich freue mich sehr darauf, weil wir haben ja schon mal so ein bisschen privat darüber gesprochen, über das Thema, und ich glaube, wir hätten Stunden weiterreden können, aber du hast eben so ein bisschen angerissen, was dich so dazu gebracht hat, Traumatherapeut zu werden. Also klar, man sagt ja auch so ein bisschen oft, Therapeuten haben selber was erlebt, natürlich, warum sie das so gewählt haben, aber was war für dich so ein zentraler Kernmoment oder ja, war da irgendein Auslöser da, wo du gesagt hast, ich möchte mich vor allem in die Traumatherapie spezialisieren.
Also ich glaube, damals meine Trennung hat dafür gesorgt, dass ich irgendwie in so ein sehr tiefes Loch reingefallen bin. Und ich bin da mit vielen Gefühlen und Zuständen in Berührung gekommen, die ich irgendwie immer wieder in meinem Leben erlebt habe. Und letztendlich konnte ich mir dann irgendwann eingestehen, naja, es kann nicht immer an den anderen Leuten gelegen haben, sondern es muss irgendwie mit mir als konstanter Faktor irgendwie was gewesen sein. Letztendlich bin ich dann selber erstmal in der Traumatherapie gelandet. Das war eine Gruppentherapie mit auch Einzelsitzungen und habe mich tatsächlich mit der leitenden Psychologin so gut verstanden, dass ich dann auf die Idee kam, das Ganze sozusagen selber zu lernen. Und war damals auch schon fertig mit meinem Studium, war ein bisschen unschlüssig, in welche Richtung will ich gehen. Ja, und so bin ich bei Traumatherapie gelandet.
Also auch durch dein eigenes Problem eigentlich,
exakt.
Ne? Und was würdest du sagen, ist so ein großes Missverständnis über Trauma? Also wenn Leute über Trauma sprechen, siehst du da vielleicht auch irgendwo so in oder bei deinen Patienten, bei deinen Sitzungen ein Grundding, das immer missverstanden wird, wo man sagt, das sollte man eigentlich mal aufklären?
Also ich glaube, das größte Missverständnis bei Trauma ist eigentlich, dass es sich immer um dieses Schocktrauma oder Schocktraumata handeln muss, wie man das sozusagen in den Fernsehsendungen oder im Internet viel liest. Das heißt, wir sprechen nicht immer nur von Trauma, wenn es um Vergewaltigung oder irgendwelche physischen Misshandlungen geht, sondern es gibt auch ganz viel Entwicklungstrauma. Sozusagen Trauma, das wir in der Kindheit entwickelt haben, weil unsere Eltern auf unsere Zustände und Bedürfnisse nicht so eingehen konnten, wie wir es eigentlich gebraucht hätten. Und das zeigt sich auch viel im Erwachsenenleben. Und das ist natürlich eine andere Form von Trauma als das klassische Schocktraumata.
Also behandelst du auch Schocktraumata? Also hast du Patienten, die beides erlebt haben?
Also ich würde sagen, es sind oft Leute, die eine Kombination aus beiden mit sich bringen. Ich würde sagen, mit den extremen Fällen von Schocktraumata sind die Leute meist besser in einer ambulanten Klinik aufgehoben als in einzelnen Sitzungen, weil einfach da eine viel engere Betreuung nötig ist als die eine Stunde in der Woche oder die zwei Stunden, wie dann ein Klient oder eine Klientin bei mir vorbeikommt. Dementsprechend kann das mal vorkommen. Ich würde sagen, es sind dann eher die milderen Fälle oder die Fälle, die schon länger sozusagen in der Vergangenheit liegen.
Mhm. Ja, macht Sinn. Weil ich habe mich selber immer gefragt, was ist Trauma. Also du hast ja jetzt eben gesagt, natürlich sind es unverarbeitete Dinge aus der Kindheit und ich habe ja auch Therapie gemacht, aber hätte jetzt nicht gesagt, ich habe ein Trauma. Also wie würdest du das definieren? Ab wann sagt man, du hast sowas unverarbeitet, dass es ein Trauma ist? Oder eben wie jetzt bei mir, okay, ich habe jetzt eine andere Form von psychologischer Erkrankung, die behandelt werden muss, aber würde es jetzt eigentlich nicht als Trauma definieren? Vielleicht war es, ist es immer eins oder ist es nie eins? Oder wie würdest du das definieren?
Letztendlich hängt das immer so ein bisschen mit dem Leid desjenigen zusammen. Das heißt, wenn jemand irgendwie bei sich bemerkt, boah, irgendwie mein Leben läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab. Das heißt, er erkennt irgendwie für sich Muster, die sowohl in der Beziehung als vielleicht auch im Arbeitsumfeld immer wieder auftreten, dann ist das in der Regel ja irgendwas, was in einem sitzt und was natürlich der auslösende Faktor für das Ganze ist. Und dann würde ich mir das genauer angucken. Letztendlich, die genaue Diagnose, die bekommt man natürlich dann erst irgendwann mit der Sitzung. Und Entwicklungstrauma oder beziehungsweise Entwicklungstraumata haben die meisten Leute natürlich in uns. Das bedeutet aber nicht immer, dass das irgendwas sein muss, was am Ende des Tages für eine Diagnose ausreicht. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass jemand selber gemerkt hat, ja, meine Eltern irgendwie konnten nie mit meiner Trauer oder meiner Wut umgehen. Ich habe jetzt als Erwachsener auch Probleme, mit meiner Trauer und Wut umzugehen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass derjenige sozusagen genügend Faktoren für eine psychische Störung aufweist.
Ja, ist ja meistens so, dass man ja wie so einen Katalog abhakt und dann sagt, okay, dafür reicht's, um die Diagnose zu geben. Andernfalls hat man dann vielleicht trotzdem natürlich den Leidensdruck und kann sich Hilfe suchen, aber ist natürlich anders wahrscheinlich klassifiziert für jetzt eine Therapie. Aber da sind wir auch bei dem Punkt, woran erkennt man, dass man ein Trauma hat oder dass man möglicherweise ein unverarbeitetes Trauma mit sich trägt?
Das ist natürlich schwer so zu pauschalisieren. Viel leichter ist es oft vom Umfeld mitzubekommen, was man da den ganzen Tag irgendwie macht. Vielleicht ist man irgendwann an dem Punkt, dass man das auch selber mitbekommt, aber viel läuft natürlich so ein bisschen automatisch und unterbewusst ab. Letztendlich, wenn ich persönlich immer wieder in Situationen gerate, wo ich bemerke, ich verhalte mich da ziemlich unverhältnismäßig. Das heißt, es ist irgendeine Situation, die eigentlich von außen betrachtet gar nicht so gravierend ist und ich reagiere aber mit sehr extremen Zuständen oder Emotionen, dann in der Regel wird irgendwas in uns berührt, was diesen Zustand hervorruft. Das heißt, das Ganze nennt man dann Trigger in der Fachsprache und dann werden wir mit sozusagen Zuständen, die damals von unserem Körper gespeichert wurden, wieder neu konfrontiert. Weil der Körper kann gar nicht so richtig unterscheiden, ist das jetzt eine reale Gefahr oder ist das irgendwas, was wir im Gedächtnis beziehungsweise irgendwo im Körper gespeichert haben.
Und dann merkst du an deiner Reaktion, im besten Fall.
Genau, im besten Fall. Also genau, es ist natürlich immer so rein hypothetisch gesagt sehr einfach. Die meisten Leute, wie gesagt, bekommen das gar nicht mit, weil es eben so automatisch mit sich abläuft. Ich würde sagen, wenn in der Regel bekommen die Leute das mit, wenn sie dann irgendwann sich wieder beruhigt haben. Das kann natürlich länger dauern, aber letztendlich, wenn ich mich beruhige, dann geht in meinem Kopf wieder so ein bisschen dieses rationale Zentrum an. Ist dann vorne so hinter der Stirn der präfrontale Kortex und der kann rational und logisch denken. Und der kann im Nachhinein dann einordnen, boah, das war aber eine bisschen ja, übersteigerte Reaktion. In dem Moment selber bekomme ich das oft, wie gesagt, nicht mit, weil der präfrontale Kortex dann gar nicht richtig angeht, sondern sozusagen hinten im Hinterkopf vor allem unser Amygdala und so das limbische System arbeitet, was dann letztendlich für die Emotionsverarbeitung zuständig ist und einfach so ein bisschen den Automatismus in unser System reinhaut.
Und was würdest du sagen aus deiner Patienten- und Patientinnen-Erfahrung? Sind das Leute, die jung sind, die das auch schon merken? Also ab welchem Alter, oder gibt es da überhaupt ein Alter, wo man sagt, ja okay, jetzt ich habe das jetzt schon so lange mit mir rumgeschleppt und habe vielleicht dieses Verhaltensmuster schon sehr, sehr lange und wurde vielleicht nicht so drauf angesprochen. Man weiß ja nicht, was man immer für ein Umfeld hat oder wie reflektiert man ist dahingehend oder ob man denkt, ich bin halt einfach so und lasse ich das so. Also gibt es da irgendwie so ein Alter oder würdest du sagen, ja, kommt oft natürlich auch auf den Menschen an, bestimmt, aber wie ist das so bei deinen Patienten aktuell?
Die meisten Leute kommen irgendwann zu mir oder natürlich auch zu anderen Psychologen und Psychotherapeuten, weil sie in eine Notsituation kommen. Das heißt, ich glaube, solange der Leidensdruck gar nicht hoch genug ist, kommen die meisten Leute gar nicht auf die Idee, sich irgendwie Hilfe zu suchen. In der jungen Generation, würde ich sagen, gibt es jetzt mehr und mehr irgendwie da eine Erkenntnis drüber, dass unsere Emotionen, unsere emotionale Reife irgendwie auch sehr wichtig sind. In den älteren Generationen kommen dann Leute vielmals wegen anderen Problemen. Das heißt, sind dann irgendwie Eheprobleme oder Probleme, den Alltag nicht mehr so geregelt zu bekommen, wie man das eigentlich gerne hätte. Und im Laufe der Therapie finden wir dann gemeinsam raus, dass da eigentlich so ein ziemlich allumgängliches Muster vorhanden ist, was dann letztendlich immer wieder zu den Problemen führt, die dann mir eben die Klienten dann irgendwie beschreiben.
Mhm. Und was erleben diese Menschen, dass vielleicht auch andere komplett unterschätzen?
Also ich glaube, es ist vor allem dieses Gefühl bzw. dieser Zustand von Hilflosigkeit. Das Gefühl, alles probiert zu haben und irgendwie keinen Ausweg zu sehen und irgendwie immer wieder mit einem Zustand in Berührung zu kommen, der einfach so schwierig auszuhalten ist, dass derjenige dann vor allem oft anfängt, entweder zu vermeiden oder irgendwie sich mit ganz vielen Sachen abzulenken, um eben nicht mehr in diese Situation zu kommen. Was letztendlich natürlich vielleicht im ersten Moment erstmal hilft, längerfristig das Problem aber natürlich nicht löst.
Ja, absolut. Habe ich auch gemerkt.
Ja, ich glaube, das ist so, das ist einfach, der Mensch will natürlich immer eine möglichst schnelle Lösung.
Ja.
Und längerfristig ist aber nicht immer die einfachste und schnellste Lösung die konstruktivste an der Stelle.
Ja, ich dachte auch, dass ich in die Therapie gehe und dann sage, ja, okay, ich bin jetzt nach 3 Monaten wieder raus.
So. Ja, ja.
Also das ist natürlich auch super individuell, wie lange man dann braucht oder wie tiefgreifend das ist, wie öffnet man sich und so weiter. Kann man ja auch keinen Zeitpunkt festsetzen oder Zeitraum, wie lange man dann in der Therapie ist. Aber wenn du jetzt so von den Erlebnissen sprichst, die oder mit denen Patientinnen und Patienten zu dir kommen, würdest du sagen, dass die Menschen auf ähnliche Erlebnisse gleich reagieren?
Ich bemerke, je mehr Leute ich schon begleitet habe, wie ähnlich die Erlebnisse sind und wie ähnlich teilweise die Umgangsweisen mit dem Erlebnis bzw. dem heutigen Wiedererleben des Triggers irgendwie sind. Aber die eigentliche Reaktion auf das Erlebnis selber ist total unterschiedlich.
Mhm.
Ich würde sagen einfach, das ist natürlich auch so ein bisschen, da spielen viele Faktoren rein. Also es sind genetische Faktoren, natürlich auch irgendwie Umweltfaktoren, wie gut konnte meine Familie, Freunde mich irgendwie in diesen schwierigen Phasen meines Lebens begleiten. Und jeder Mensch hat natürlich auch eine gewisse Kapazität, die er irgendwie erstmal mit sich bringt. Das heißt, was ich immer sehr, bewundernswert und irgendwie auch teilweise erstaunlich finde, ist einfach, dass es Leute gibt, die sehr, sehr schwierige Fälle erlebt haben, wie, Kindesmisshandlung, längere Phasen von körperlicher Gewalt und die letztendlich dann bei mir sitzen und wirklich sehr marginale, in Anführungsstrichen, Probleme haben im Vergleich zu Leuten, die vielleicht weniger, in Anführungsstrichen, extreme Fälle erlebt haben, aber mit deutlich schwerwiegenderen Problemen dann bei mir sitzen. Und da zeigt das sich dann letztendlich, würde man ja erstmal denken, die Person, die Schweres erlebt hat, kommt auch mit den schweren Problemen.
Ja. Ja.
Tatsächlich ist das nicht immer so.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss. Ne? Oder dass man, also ich bewundere das auch immer, wenn ich denke, boah, was der Person passiert, egal um was es geht, und dann trotzdem kannst du dein Leben weiterleben und bist noch einigermaßen da, so. Also das finde ich ein sehr interessanter Fakt so zu hören, weil man redet ja eigentlich alltäglich mit Menschen, die natürlich dem ausgesetzt sind oder generell jetzt aus ärztlicher Sicht oder aus therapeutischer Sicht sozusagen. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen, auch was passiert da körperlich? Weil ich glaube, dass jetzt, wenn man sowas erlebt, natürlich das auch oftmals körperliche Auswirkungen hat. Also zumindest kenne ich das auch von mir, dass ich manchmal dachte, oder auch jetzt, wenn Becky was erzählt hat, okay, ich mit mir stimmt was nicht, mit meinem Körper stimmt was nicht. Also es ist erstmal etwas Körperliches. Zum Beispiel, ich habe ein Magenproblem, eine Unverträglichkeit, obwohl das dann zurückzuführen war auf die Psyche. Also würdest du sagen, Trauma fühlt sich körperlich ja so real an? Also wieso ist das so, selbst Jahre später? Oder wieso kann sich das dann im Körper auswirken?
Also Trauma wird in unserem Körper vor allem ja im Gehirn erstmal abgespeichert. Und das strahlt natürlich dann auch in verschiedenen Körperregionen aus. Man spricht da immer so ein bisschen, dass sich das Nervensystem merkt, was wir in unserem Leben schon erlebt haben. Das heißt, unser Nervensystem regelt ja erstmal, in Anführungsstrichen, so gefühlt alles. Und dementsprechend merkt sich unser Nervensystem auch, wenn wir gewisse Dinge erlebt haben. Und solche Sachen wie dann irgendwie Magenbeschwerden oder dauerhafte Rückenschmerzen, das sind dann vor allem Nebeneffekte von ja, Reaktionen, die unser Nervensystem eben in unserem Körper auslöst. Nehmen wir einfach mal das Beispiel von jemandem, der viel Stress erlebt, dann schüttet unser Körper vor allem Cortisol aus. Cortisol ist so das natürliche Stresshormon, das erstmal unseren Körper aktiviert, um irgendwie aus einer Stresssituation herauszukommen. Also schüttet erstmal vor allem Energie aus. Letztendlich dauerhaft führt das aber auch zu einer neurotoxischen Reaktion und die fügt natürlich unserem Körper und auch gewissen Hirnarealen dann sozusagen Schaden zu. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass eben wir irgendwann somatische Symptome wahrnehmen, die eigentlich vor allem psychische Ursachen haben.
Mhm. Welche Verhaltensmuster sind eigentlich Traumareaktionen oder gibt es so typische Muster oder Verhaltensweisen, die du in deiner Praxis immer wieder siehst, die auf Trauma hindeuten?
Ich würde sagen, es gibt nicht so die eine Art von Verhaltensmuster, sondern es sind oft eher die Art und Weise, wie mir jemand über seine Probleme erzählt. Das heißt, wenn ich irgendwie bei der Erzählung mitbekomme, dass derjenige immer wieder sich wiederholende ja, Abläufe seines Alltags mir beschreibt, sozusagen, die er bemerkt in der Arbeit oder in Freunden, einfach in vielen unterschiedlichen Situationen, dann deutet das oft darauf hin, dass da irgendwas tiefer liegendes sein muss, das eben in diesen verschiedenen Situationen anspringt. Und ja, viele Leute, die Trauma erlebt haben, die wollen natürlich in erster Linie mit dem Thema nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Das heißt, ich würde sagen, wenn man sich auf ein Verhaltensmuster festlegen möchte, dann ist es vor allem das Vermeiden von Situationen oder von gewissen Orten, die einfach eben einen an dieses Trauma oder diese Traumaerlebnisse erinnern. Bei Entwicklungstrauma ist es halt oft so etwas, das gar nicht auf einen spezifischen Ort oder eine spezifische Situation zurückzuführen ist, sondern dass etwas, dass wir immer wieder viele kleine emotionale Verletzungen haben wir immer wieder erlebt und letztendlich haben die dazu geführt, dass wir uns eine Verhaltensweise angeeignet hat, die uns vielleicht im Kindesalter noch genützt hat oder beziehungsweise so ein bisschen mehr geschützt hat und als Erwachsener jetzt aber nicht mehr konstruktiv ist.
Ja, kenne ich auch selber. Ja. Mit so Wut zum Beispiel. Ja. Also natürlich als Kind, du weißt gar nicht, wie du dich anders wehren sollst oder kommunizieren sollst, aber als Erwachsener dann so zu reagieren, ist halt in dem Moment dann nicht mehr angebracht, ne? Ja. So zum Beispiel. Und was mich noch interessiert hat, ist, wissen denn die Patientinnen und Patienten, wenn sie kommen, haben sie da schon so einen Verdacht, es könnte ein Trauma sein oder kommen die wirklich so, okay, ich habe so einen hohen Leidensdruck, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir wirklich Hilfe suchen muss, aber ich weiß gar nicht, was mit mir los ist oder wie?
Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, die Leute, die letztendlich über Empfehlungen kommen und bemerken, da läuft schon irgendwie länger etwas im Leben nicht so, wie ich es gerne hätte, die wissen natürlich schon meistens, dass ich gerne eher fokussiert auf dieses Thema Trauma arbeite. Ich habe aber auch immer wieder tatsächlich Klienten und Klientinnen gehabt, die wegen etwas ganz anderem zu mir gekommen sind. Zum Beispiel habe ich gerade ein Ehepaar, das auch eigentlich kommt wegen Eheproblemen. Und letztendlich hat sich dann herausgearbeitet, dass da ganz andere Sachen als das eigentliche Problem, mit dem die zu mir gekommen sind, sozusagen relevant ist. Und dementsprechend habe ich mich dann mit denen einzeln unterhalten, einzeln irgendwie deren Geschichte so ein bisschen aufgearbeitet. Und wir sind dann vor allem dahinter gekommen, dass beide ja sehr unterschiedliche Arten haben, mit Problemen umzugehen. Und die es halt teilweise auch bei zurückzuführen auf das, was sie erlebt haben.
Ja, so Verhaltensmuster, die man dann unterbewusst anwendet,
ja.
Ne, obwohl man es vielleicht besser, oder was jetzt besser machen, aber anders machen könnte im Umgang.
Ja, sie haben vor allem, wenn sie rational mit mir reden und in meiner Sitzung natürlich dann irgendwie nicht von dem Thema getriggert sind, dann äußern beide immer total konstruktive Lösungen, ja. wie sie mit dem Problem gerne umgehen ja. würden. Und dann haben wir die Woche danach und dann sitze ich wieder da und dann höre ich mir an, dass es zu Hause wieder total eskaliert ist oder es irgendwie nicht funktioniert hat. Und das ist eben so ein bisschen das, was ich auch vorhin schon meinte, dass eben nicht der logische Kopf in dem Moment angeht, sondern vor allem unser emotionales System auf die Situation reagiert. Und wir können uns noch so oft vornehmen, wie wir mit der Situation umgehen wollen, wenn wir getriggert werden und das irgendwas ist, was nicht richtig aufgearbeitet worden ist, dann arbeiten wir aus dem Trigger heraus und nicht aus unserem logischen Verstand.
Ja, kennt man, glaube ich, echt zu gut. Und warum ist es dann so, dass sich manche Menschen, also obwohl man das natürlich weiß, hängt vielleicht auch mit dieser Antwort eben zusammen, ne, dass wir in dem Moment gar nicht rational denken können oder einfach handeln können, wie wir es gerne hätten oder gelernt haben in der Therapie und es einfach auch Zeit braucht, wahrscheinlich seine alten Muster zu durchbrechen. Aber warum sabotieren sich manche Menschen selbst, obwohl sie es dann in dem Moment eigentlich besser wissen?
Also das Wissen alleine ist natürlich schon erstmal gut mitzubekommen. Letztendlich kann man sich das so ein bisschen vorstellen, in dem Moment, wo ich in eine Situation komme, wo ich mit irgendwas Altem konfrontiert werde oder eben wieder mit so einem Trigger oder irgendeinem Erlebnis, dann springt, wie gesagt, in unserem Kopf zwei verschiedene Dinge an. Wir nehmen das Ganze erstmal über eine Hirnstruktur wahr und dann gibt es zwei Routen, die diese Information nimmt. Die eine ist eine langsame Route, die geht eben über dieses logische Gedächtnis und die andere Route, die geht schnell über unser emotionales Zentrum und löst erstmal eine Körperreaktion aus. Und normalerweise liegt das Ganze in so einer gewissen Balance, dass eben dieses logische Zentrum und dieses emotionale Zentrum sich gegenseitig ja, regulieren. Und wenn wir aber viel irgendwie mit Dingen, die traumatisch für uns waren, konfrontiert sind, dann ist unser Körper immer noch in so einer gewissen Form von Überlebensmodus. Und dabei arbeitet vor allem unser emotionales Zentrum. Das heißt, unser logisches Zentrum ist so ein bisschen ja, hypoaktiv, also unterreguliert. Und dementsprechend ja, können wir uns noch so oft vornehmen, auf die und die Situation logisch zu reagieren, aber in dem Moment sind wir eben so aktiviert, dass dieser Verstand gar nicht mitbekommt, was da eigentlich passiert. Und dann beruhigen wir uns irgendwann wieder, merken, ah, wir kommen wieder so ein bisschen in so eine Regulation und dann fragen wir uns im Nachhinein, boah, wieso bin ich denn eben eigentlich so laut geworden? Wieso habe ich denn so reagiert? Wieso habe ich meinen Partner jetzt schon wieder angeschrien? Das wollte ich doch eigentlich gar nicht mehr tun. Und dann fangen meistens noch irgendwie Schuld.
Genau, Schuld, Scham und so kommt dann noch dazu.
Ja.
Ja.
Und dann verurteilen wir uns noch für etwas,
ja.
was in dem Moment vielleicht gar nicht so richtig in unserer Kontrolle war.
Ja, also das ist vollkommen logisch. Und wir kommen auch natürlich am Ende oder gleich nochmal zu den Heilungsmethoden, weil es hört sich jetzt so an, ja okay, man kann das irgendwie lösen, aber es ist natürlich sehr schwierig und so weiter. Aber kommen wir gleich dazu, ob es heilbar ist, ob es lösbar ist etc. Aber dann noch die Frage, wie unterscheidet sich denn jemand, der traumatisiert ist, von jemandem, der einfach nur sensibel oder schwierig ist?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jemand, der sensibel auf Themen reagiert, da wäre von außen betrachtet die Reaktion erstmal nachvollziehbar. Das heißt, derjenige wird zum Beispiel mit einem Video konfrontiert, was Traurigkeit auslöst und dann fängt derjenige an zu weinen, während andere irgendwie mitfühlen mit dem, was im Video passiert. Dann könnte man jetzt natürlich erstmal sagen, derjenige, der so ein bisschen ja, überemotional reagiert, ist sensibel. Sobald das Ganze vorbei ist, also das Video sozusagen beendet ist, reguliert derjenige sich aber relativ schnell wieder. Jemand, der jetzt mit Trauma konfrontiert worden ist, da dauert diese Regulation deutlich länger und in der Regel scheint es von außen betrachtet erstmal so zu sein, dass würde die Person sich regulieren, aber sobald sie wieder mit einer ähnlichen Situation konfrontiert wird, dann kippt sie sofort aus dieser Regulation wieder raus. Das heißt, das ist nur so eine von außen betrachtete Scheinstabilität, aber innerlich ist das System gar nicht richtig stabil. Und da ist natürlich dann der Unterschied zu jemandem, der sensibel ist, weil der sensible Mensch, der ist in den meisten Situationen stabil, kann mit den Alltagsumständen umgehen und würde wahrscheinlich auch nicht überreagieren, wenn er mit irgendeiner Emotion konfrontiert wird, wie jemand, der ja in so eine Art Automatismus in dem Moment fällt.
Aber es kann dann auch sein, dass ich das schon eher bemerke, wahrscheinlich bei Leuten, die mir näher stehen, weil es sich dann auch eher wiederholt vielleicht, je nachdem, von was die Person dann getriggert ist, als jetzt bei Leuten, zum Beispiel Arbeitskollegen. Weil die sich wahrscheinlich in dem Moment besser diese Scheinstabilität aufrechterhalten können, weil das vielleicht nur so eine Momentaufnahme ist, oder?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich viele Leute, die Probleme haben, ziemlich gut damit sind, die nach außen zu verdecken, weil einfach, wie wir eben auch schon gemerkt haben, dieses Thema Schuld und Scham da eine sehr große Rolle spielt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit 9 von 10 depressiven Leuten rede, dann würden die wahrscheinlich auch, wenn die einen nicht kennen, immer erstmal nochmal sagen, ja, mir geht's eigentlich gut.
Ja, stimmt.
Und das ist natürlich von außen, wenn ich die Person nicht wirklich kenne, schwer zu beurteilen, ob es wirklich so ist. Und jemand, der dann natürlich im Arbeitsumfeld mit mir irgendwie in Kontakt ist und dann irgendwie mit Sachen konfrontiert wird, die bei ihm Trauma-Erinnerungen auslösen, dann kann natürlich man erstmal meinen, oh, warum reagiert er jetzt so? Aber das ist ja für uns erstmal schwer zu urteilen, ist das jetzt eine situative Reaktion oder etwas, das dauerhaft.
Stimmt, weil wenn man jetzt natürlich jeden Tag mit der Person arbeitet, irgendwann würde man vielleicht merken, okay, die Person reagiert immer über bei kleinen Sachen oder so, okay. Aber ich glaube, ja, wie du sagst, so ein Tag kann ja auch tagesformabhängig sein. Okay, die Person hat einen schlechten Tag, fertig, weiß man nicht. Und wie würdest du aber sagen, wir haben schon immer über Beziehungen gesprochen. Natürlich ist das, glaube ich, der Punkt, wo das ja am meisten rauskommt. Also klar, wenn du alleine bist, wer triggert dich eigentlich wahrscheinlich nicht so? Oder die Leute bekommen es nicht mit, wenn du dann deine Emotionen in dem Moment unpassend irgendwie äußerst etc. Aber welchen Art von Beziehungen, würdest du sagen, tritt das am häufigsten auf, wenn man es so sagen kann? Oder betrifft es einfach generell natürlich Beziehungen, also im Sinne von Freundschaften, Liebesbeziehungen, Eltern, Familie?
Ein Entwicklungstrauma, das wird eigentlich in allen verschiedenen Beziehungen immer wieder irgendwie auftreten. Natürlich, hast du vollkommen recht, wenn ich jetzt irgendwie Freunde habe, mit denen ich überwiegend am Wochenende mich mal zum Feiern verabrede, dann bin ich natürlich eher auf so einem oberflächlichen Level, wo mich wahrscheinlich weniger irgendwie berührt oder triggert, wie wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin.
Ja.
Meine Ausbilderin hat damals immer gesagt, so die Beziehung ist so der ICE von emotionaler Reife. Und da kommen wir natürlich mit ganz vielen Sachen in Berührung, die letztendlich auch in uns alte Dinge triggern oder uns daran erinnern. Und ich glaube, das liegt einfach auch natürlich daran, dass wir viel inniger miteinander sind. Wir lassen jemanden näher ran, wir versuchen uns emotional zu öffnen, wir machen uns so ein bisschen verletzlich und wir verbringen deutlich mehr Zeit mit jemanden als mit irgendeinen Arbeitskollegen oder Freunden, die wir einmal die Woche sehen.
Ja.
Ich würde dennoch sagen, wahrscheinlich ist bei vielen Leuten die Situation, die einen am meisten triggert, immer noch die Familie, weil da natürlich die meisten Erfahrungen irgendwie liegen. Und vor allem, wenn wir ein Entwicklungstrauma haben, dann oft auch einfach dieses in der Familie entstanden ist. Und wenn wir dann irgendwann ausziehen, dann haben wir uns natürlich erstmal der Situation und den alten Umständen entzogen. Wenn wir jetzt aber wieder in die Familie kommen, dann ist es natürlich erstmal schwer, auch wenn wir uns geändert haben, läuft ja oft noch die gleiche Dynamik ab, weil unsere Eltern haben sich wahrscheinlich erstmal nicht verändert, auch wenn wir in Therapie gewesen sind. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, zum Beispiel zu Weihnachten, dann ist da immer noch die gleiche Dynamik, die ich auch schon als Kind kenne. Und das ist natürlich etwas, was erstmal sehr herausfordernd sein kann, vor allem wenn man eigentlich das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe die Kontrolle über mein Leben zurückgewonnen und jetzt komme ich wieder in die Situation in der Familie und ich fühle mich wie, als wäre ich 5.
Ja, und ich glaube auch, dass es sogar schwieriger ist, sich da immer wieder dann da rauszunehmen und zu sagen, okay, ich habe es anders gelernt, oder weil du fällst ja vielleicht selber wieder in diese Rolle,
ja,
und bist dann da mittendrin und denkst dir dann, ja gut, es ist jetzt für mich, also ich glaube, sehr schwierig in der Situation. Ich merke das dann manchmal auch, warum auch rational, wie du sagst, also wie wir vorhin gesagt haben, so, ja okay, dann denke ich irgendwas oder ich reagiere erstmal unangemessen auf eine Situation, die eigentlich so eine ganz normale Frage so von meiner Mutter oder so. Und ich reagiere dann unangemessen, dann denke ich mir danach, oh nee, es tut mir voll leid.
Mhm.
Aber trotzdem kriege ich es dann nicht hin, mich da so zusammenzureißen oder dann dem Moment anders zu reagieren oder irgendwie sogar zu entschuldigen teilweise und so. Man dann merkt, ja, das ist einfach sau schwer, obwohl du das weißt.
Mhm. Ich glaube, es liegt halt, wenn ich so aus meinem Leben mal, auch mal teilen darf, dann, also ich sehe mich da total wieder. Wenn ich mit meiner Mutter irgendwie eine Diskussion habe, dann schafft die es immer noch, Punkte bei mir, ja, zu treffen, die mich dann teilweise extrem wütend machen und wo ich dann auch teilweise im Nachhinein dann denke, boah, wie bin ich da jetzt so dermaßen wütend drüber geworden? Sie hat mich doch einfach nur mal etwas gefragt. Ich glaube, das ist dann vor allem noch die Erinnerung, wie unsere Eltern früher auf unsere Antwort reagiert haben. Weil ich weiß noch in meiner Kindheit, da, wenn mich meine Mutter um was gebeten hat, da konnte ich nicht entscheiden, ob ich da jetzt Lust drauf habe,
ja,
das zu tun.
Ja.
Und ich glaube, das erinnert mich auch heute, wenn meine Mutter mich etwas fragt, dann höre ich da immer noch so ein bisschen diesen Unterton raus. Eigentlich ist da schon klar die Erwartung, ich muss es tun. Und jetzt ist natürlich die Kunst zu sagen, ich habe da keine Lust drauf oder ich mache es. Und dann natürlich damit umzugehen, dass meine Mutter wahrscheinlich immer noch dann wütend werden würde, wenn ich es nicht tun würde. Aber ich als erwachsener Mensch das eben aushalten kann. Als Kind war das natürlich schwer auszuhalten, weil habe ich keine andere Wahl gehabt, als,
ja,
das zu machen, was meine Eltern gesagt haben. Ich glaube, das letztendlich hat unser Körper halt irgendwie auf eine Art und Weise abgespeichert, was uns dann in solchen Situationen wieder so ein bisschen auf die Palme bringt.
Und obwohl man natürlich jetzt wie bei dir Experte da drin ist, macht man es trotzdem?
Ja, bekomme das natürlich mit.
Ja.
Und es wird besser mit der Zeit, aber wie gesagt, am Ende des Tages, die Emotionen sind ja nicht weg. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Irrglaube, dass wenn ich irgendwann austherapiert bin, ob es das überhaupt jemals gibt, dass ich keine Emotionen mehr wahrnehme oder mich nichts mehr irgendwie aus der Ruhe bringt. Aber ich glaube, die große Kunst ist letztendlich wahrzunehmen, ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe Angst und trotzdem eine gewisse Ruhe in meinem Körper und in meinem Nervensystem dabei zu wahren. Das heißt, auch wenn ich wütend bin, trotzdem noch kurz innehalten zu können und zu sagen, boah, ich merke, das macht mich jetzt wütend, das vielleicht auch nach außen zu kommunizieren und trotzdem nicht aus dieser Wut heraus zu agieren, sondern immer noch rational zu sagen, hey, das ist meine Grenze, ich möchte das jetzt gerade nicht tun und ich verstehe, das macht dich wütend, aber das wird nichts an meiner Entscheidung ändern.
Ja.
Und ich glaube, das ist die große Kunst. Und das klingt natürlich jetzt erstmal gesagt sehr einfach, aber ich glaube, jeder wird sich irgendwo in der Situation wiedererkennen, wenn
das nicht so einfach ist,
dass das nicht so einfach ist, ja.
Aber ich glaube, wie du sagst, es ist sau wichtig, erstmal das zu erkennen überhaupt, ja, weil ich war am Anfang auch so, okay, ich weiß jetzt alles über mich anscheinend, super, und jetzt kann ich alles ändern und hopp und so. Und trotzdem, wenn man da rein verfällt, tendiere ich zumindest eher dazu, dann mich darauf aufzuhängen, warum bist du schon wieder so wütend, warum, obwohl das eigentlich der falsche Weg ist, sich so wieder darauf zu fokussieren, warum jetzt diese Wut wieder da ist, sondern eher so diese Akzeptanz zu schaffen und dann zu sagen, ich habe es aber gemerkt und das habe ich früher ja nicht. Ich habe es gemerkt, ich kann es jetzt ändern, ich kann mich auch entschuldigen, ich kann diesen Step machen und es irgendwie anders angehen. Und deswegen auch jetzt die Frage, wenn wir so zum Thema Heilung kommen, kann Trauma wirklich weggehen oder lernt man dann einfach nur damit zu leben?
Also ich glaube, letztendlich der Trigger an sich, der wird nie ganz verschwinden. Der wird stiller werden. Das ist ein bisschen wie eine Narbe, die irgendwie zurückbleibt. Und die Wunde ist trotzdem natürlich irgendwann geschlossen. Es ist so ein bisschen, wie du eben auch gesagt hast, wenn wir mit der Situation konfrontiert werden und irgendwann gewisse Kapazität wieder geschaffen haben, mehr Ruhe in unser System gebracht haben, gelernt haben, dass die Erinnerung damals nicht mehr mein heutiges Leben bestimmt.
Ja.
Dann bekomme ich mehr mit, was in mir passiert und kann dann natürlich auch anders reagieren. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in so einer Situation mit meiner Mutter bin und mitbekomme, boah, jetzt macht mich das schon wieder wütend, dann kann ich natürlich kurz innehalten und dann kann ich das mitbekommen, bemerken, oh, das ist was, kenne ich von früher. Und dann kann ich ja erstmal entscheiden, wie möchte ich damit umgehen. Möchte ich das jetzt kommunizieren? Möchte ich das Gespräch erstmal abbrechen? Möchte ich vielleicht eine Lösung für das Problem schaffen? Und ich glaube, das ist das, was mit der Zeit passiert. Das heißt, wir bekommen mit, was geschieht um uns herum, wie reagieren wir auf Situationen und warum das logisch und rationale drüber reden nicht immer die Lösung ist, ist halt einfach dieses, was ich vorhin auch schon versucht habe zu erklären, was in unserem Gehirn abläuft. Da können wir uns noch so oft eben logisch über Themen unterhalten, solange mein emotionales Zentrum angeht,
gibt es nichts zu.
Genau, ja. Da ist mein rationaler Kopf einfach aus. Dementsprechend, was wir versuchen dann in der Therapie, ist eben erstmal einen Rahmen zu schaffen, in dem sich jemand sicher fühlt. Weil erst wenn sich derjenige sicher fühlt, lässt der seine Schutzschilde so weit herunter, dass wir überhaupt an das eigentliche Thema drankommen. Mhm. Und dann ist es oft sowas, dass wir erstmal versuchen, viel zu spiegeln. Derjenige soll erstmal mitbekommen, was macht der da den ganzen Tag?
Ja.
Und wenn er dann mitbekommt, oh ja, irgendwie ich immer wieder, wenn mich mein Chef nach was fragt, fange ich an, ihn anzuschreien. Und dann wundere ich mich, dass ich jetzt schon zum dritten Mal aus der Firma gefeuert worden bin. Und wenn derjenige das mitbekommt, dann verändert sich schon erstmal viel, weil irgendwie ist dann halt erstmal in unserem Kopf eine neue Verknüpfung geschaffen worden. Und wenn die sich irgendwann verfestigt, haben wir natürlich in der Therapie Zeit, über Lösungsansätze zu sprechen. Und dann ist halt auch immer ganz wichtig, was ich halt gerade in dieser Art und Weise, wie ich arbeite, total liebe, dass man total ehrliches Feedback gibt. Das muss natürlich jetzt nicht irgendwie
radikal
und konfrontativ sein. Aber es ist schon wichtig, auch Dinge einzuordnen und auch zu sagen, wenn derjenige irgendwie falsche Gedankengänge hat, damit sich letztendlich dann irgendwann wieder so eine gesündere Umgangsweise etablieren kann. Und ich glaube, dieses Hauptding bei Trauma ist immer der Gedanke, ich bin irgendwie falsch oder das, was ich mache, ist falsch. Und das erstmal mitzubekommen, wie ich überhaupt mit mir selbst rede, wie ich über mich rede und was für andere Ansprüche und Erwartungen ich an meine Mitmenschen habe, das, glaube ich, macht erstmal schon total viel mit jemandem.
Ja, ich glaube auch diese Erkenntnis und Reflexion und wie du sagst, ich glaube, man braucht schon sehr viel Liebe zu sich selbst sozusagen, um dann nicht zu denken, ich bin falsch oder sondern man lernt ja eigentlich mehr dann in der Therapie, warum bin ich denn so, wie ich bin und dass es in Ordnung ist und dass es so war und dass ich jetzt sozusagen die Antwort habe auf meine Wut oder auf meine Trauer oder auf Sonstiges, aber dass ich das ändern kann. Auch wenn, wie du sagst, es wird nicht weggehen, sondern so bleiben. Aber man kann es ja besser machen und du kannst ja dadurch dann eben deinen Job behalten und einfach ein besseres Leben eigentlich führen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich damals war der größte Gamechanger, irgendwie mitzubekommen, vor allem in der Gruppentherapie, dass diese ganzen Gedanken, die ich den ganzen Tag habe, wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, dass ich nicht der Einzige bin.
Ja.
Also dieses, ich komme in eine neue Situation, eine neue Umgebung und ich bin erstmal unsicher, was denken die anderen über mich, wie nehmen die mich wahr und dann irgendwie mitzubekommen, boah, die Gedanken machen sich alle anderen auch, die neu in diese Gruppe kommen und irgendwie die Idee, die das Gegenüber von mir hat, ist vielleicht eine ganz andere, als wie ich das gerne hätte. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ich irgendwann mitbekomme, ich kann tun und lassen, was ich will. Derjenige gegenüber wird sich ein Bild von mir machen, das vor allem auch dadurch ein bisschen beeinflusst und geprägt wird, was derjenige schon erlebt hat.
Ja.
Wenn derjenige natürlich ein Gefühl hat, dass alle Frauen irgendwie sehr kontrollierend und irgendwie wütend werden oder Männer immer aggressiv sind, dann wird er auch tendenziell dich beim Erstkontakt auch so einordnen. Und mit der Zeit, das mitzubekommen, reguliert dann irgendwann die Erfahrung, die wir mit anderen machen. Das heißt, unser Nervensystem macht neue Erfahrungen und je öfter wir diese Erfahrungen machen, umso mehr überschreiben wir das, was wir vorher abgespeichert haben. Ja. Und dann reguliert sich mit der Zeit unser Nervensystem. Und die erste neue oder in Anführungsstrichen gesunde Erfahrung, die wir mit unserer Thematik machen, die machen dann natürlich die Klienten im Kontakt mit mir. Und das ist so der erste Schritt. Und alleine mit mir reicht nicht in der Regel, weil dann haben wir natürlich eine Person, die wir dann als neue Bezugsperson haben. Aber sobald wir wieder jemandem Fremdes begegnen, kommen wir wieder mit dem Trigger und der Unsicherheit in Berührung. Das heißt, ich versuche mit der Zeit, die Leute auch wirklich dazu zu motivieren, das, was sie bei uns in der Therapie lernen, auch außen in neuen Situationen anzuwenden. Und dann ist das wirklich irgendwann eine Lernaufgabe, die immer wiederholt werden muss und immer wieder aber auch in einem gesunden Kontakt reguliert werden muss, weil es kommt in der Regel ja mit neuen Dingen in Berührung.
Ja, das habe ich auch gelernt, dass es ja, also dass du am Anfang vielleicht denkst, oh, mein Therapeut oder meine Therapeutin, ich will die eigentlich nie wieder loswerden, weil es ja auch schön ist, du lernst jede Woche oder wie oft auch immer man geht dazu und so weiter. Aber dann irgendwann ist ja das Ziel auch von der Therapie, dass man alleine weitermacht und dass man auch eigenständig weiterhin alleine in die Welt da draußen geht und dann ja eben mit diesen Situationen umgehen lernt. Und ich finde auch, dass man viel mehr Arbeit außerhalb der Therapie eigentlich macht als in der Therapie, weil man ja danach, weil in dieser Dreiviertelstunde oder 50 Minuten, ja, das ist ja natürlich schon immer sehr, sehr lehrreich, aber danach muss man ja eigentlich viel mehr Arbeit oder sollte man noch viel mehr Arbeit leisten dementsprechend, um dann ja an sich zu arbeiten, weil 50 Minuten, ja. Also man könnte da eigentlich ewig sitzen, aber so viel Kapazität habt ihr auch nicht.
Ja, ich glaube, was ich halt immer, ich versuche immer den meisten Leuten irgendwie mitzugeben, dass man irgendwie für sich selber so eine Art, ja, Tagebuch führt, um einfach mitzubekommen, was habe ich in der Stunde gelernt, was lerne ich aber auch zu Hause, wie entwickelt sich irgendwie im Außen was Neues. Und dann ist natürlich das Ganze wirklich überwiegend eine Lernaufgabe. Und wie du sagst, in der einen Stunde tut sich natürlich schon etwas, aber die größte Aufgabe liegt letztendlich bei den Leuten selber.
Ja.
Und ich glaube, das ist irgendwas, was ganz wichtig ist, mitzubekommen. Ich kann dich alleine nicht retten, sondern ich kann dir nur eine Hilfestellung bieten, weil letztendlich weiß ich ja über dich auch nur das, was du mir erzählst.
Genau, und die Therapie ist auch nur so gut.
Ja.
Also wie du dich öffnest oder was du eben preisgibst.
Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig mitzubekommen, weil ich kann jetzt nicht irgendwie hell sehen und ich kann auch nicht irgendwie von außen betrachtet sofort erkennen, was dein Problem ist, sondern ich erkenne mit der Zeit, mit deinen Erzählungen, der Art und Weise, wie du dich mit mir im Kontakt gibst, was du im ganzen Tag auch mit anderen im Kontakt machst, weil deine Muster, die du außen in Situationen wahrnimmst, die zeigen sich natürlich in der Zeit, mit der Zeit auch in unserer Therapie. Und die Muster erkenne ich dann und die versuche ich dir wiederzuspiegeln. Und letztendlich ist die große Kunst, irgendwie eine Balance zu schaffen, dass ich natürlich immer wieder Informationen mit reingebe, aber auch viel Selbsterkenntnis. Weil die Dinge, die ich selber erkenne, die kann ich mir immer viel besser merken als die Sachen, die mir jemand anderes erzählt.
Fand ich auch so, wenn ich immer so Gegenfragen bekommen habe, ja, und wie könnte man das lösen und dann immer selber nachdenken musste, anstatt wenn mir alles vorgepredigt wird und danach gehe ich nach Hause und dann war es wie eine Schulstunde, so ungefähr.
Ja.
Und gibt es so Dinge, die auch Betroffene tun können ohne Therapie? Also klar ist es, ich bin auch immer komplett dafür, aber natürlich sind auch so Sachen wie jetzt Beschränkungen und Wartelisten und so weiter da. Also gibt es so kleine Dinge, die Menschen mit einem Leidensdruck dahingehend schon tun könnten?
Also ich glaube, natürlich ist das Problematik Therapieplatz, wenn man jetzt nicht irgendwie Selbstzahler sein möchte oder in eine Privatklinik möchte, das ist ein steigendes Problem. Das wird immer schwieriger. Dementsprechend glaube ich, was ich erstmal als erste Sache an die Hand geben kann, sucht euch Leute, mit denen ihr reden könnt. Also wenn ihr Probleme habt, es euch nicht gut geht, redet mit eurem Umfeld, redet mit euren Freunden, weil man bekommt das von außen viel, viel schlechter mit, als derjenige wahrscheinlich denkt. Und nur dieser blöde Spruch, aber irgendwo ist auch ein Stück Wahrheit dran, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, der ist einfach sehr zutreffend in vielen Situationen. Und ich glaube, ich fühle mich auf jeden Fall schon mal weniger alleine, wenn ich mit Leuten über meine Probleme rede. Und alleine schon dieses Zuhören, jemand, der meine Emotionen validiert und vielleicht mir auch gar keine Lösung erstmal bietet, das reguliert schon mal total viel und hilft mir und lässt mich vor allem nicht mehr so alleine fühlen.
Ich glaube, es ist sogar ganz gut, wenn man nicht direkt so anfängt mit, du kannst ja das machen, du kannst ja das machen, du kannst ja das machen.
Ja.
Also es hilft auch nicht immer, wenn jemand dann 80 Vorschläge gibt, ja, du gehst ja auch nicht spazieren, dir kann es ja gar nicht gut gehen oder was ja so sinnlos ist. Also ich glaube, erstmal einfach nur zugehört zu bekommen, ist schon sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Und letztendlich, ich finde auch gerade so im heutigen Zeitalter von KI und AI, das kann natürlich hilfreich sein, erstmal irgendwie auch sich mit so einem Bot zu unterhalten, der irgendwie mir beim Reflektieren hilft.
Ja.
Aber das ist letztendlich immer noch ein Computer, der irgendwie mit mir schreibt. Und diese emotionale Validierung und ein emotionaler Kontakt oder sozialer Kontakt, das kann so ein Computer nicht ersetzen. Das heißt, unser Nervensystem wird nicht runterreguliert, weil wir eben rational die Sachen verstehen, sondern weil wir eben diese neuen Beziehungserfahrungen machen. Und die müssen wir halt im echten Kontakt mit echten Menschen machen und nicht mit einem Computer.
Nee, glaube ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass er dich challenged im Sinne von Fragen stellen oder so. Weil die sind ja keine ausgebildeten Therapeuten. Also vielleicht akut oder so, ja. Aber dafür gibt es ja auch andere Hilfestellen etc., bevor man sich dann vielleicht wirklich in eine Therapie begeben kann oder begibt.
Ja, ich glaube einfach für sich, wenn man bemerkt, das Leben läuft immer wieder auf eine Art und Weise ab, die sich nicht stimmig anfühlt, die irgendwie unpassend für mich ist, die mich traurig macht, vielleicht einfach mal einen Moment innezuhalten, auch wirklich das Handy wegzulegen, einfach sich mal 5 Minuten auf die Couch zu setzen und zu bemerken, wie fühle ich mich gerade.
Mhm.
Und einfach mal nichts zu tun, was ja in unserer heutigen Gesellschaft sehr schwer ist. Da bekommt man schon viel mit, was in einem innerlich irgendwie abgeht. Und das dann irgendwie zu reflektieren und irgendwie einzuordnen, da können natürlich dann wieder Freunde helfen, aber gerade in so Fällen kann dann auch wirklich so ChatGPT oder Gemini ist da mittlerweile auch sehr gut drin, einem schon sehr gutes Feedback geben und auch manchmal so ein bisschen sein eigenes Erleben in Frage stellen oder so ein bisschen das Ganze einordnen. Und wenn es halt wirklich mal sehr brennend sein sollte, dann gibt es natürlich immer noch diese Akutsprechstunden. Da kann man sich bewerben, da kriegt man in der Regel innerhalb von 4 Wochen auch direkt ein Erstgespräch und meistens hat man da 3 bis 4 Termine, die auch ohne einen Platz für eine Therapie sozusagen mit einem unternommen werden. Längerfristig muss man wahrscheinlich trotzdem noch auf der Warteliste sitzen.
Aber kann ja schon mal helfen.
Auf jeden Fall, gerade in so Notfällen ist das die erste Lösung.
Ja.
Ja.
Nee, sehr gut. Also wir reden hier schon 50 Minuten.
Ja.
top. Also wir sind schon fast am Ende angelangt.
Mhm.
Ich habe nur noch 3 Endfragen, schnelle Fragen. Mal sehen, wie du die beantwortest. Das nochmal so, um euch als Hörerinnen und Hörer nochmal sowas mitzugeben als Abschluss, Zusammenfassung. Und zwar, was würdest du jedem Menschen über Therapie mitgeben? Beziehungsweise, was ist die eine Sache, die du dir wünschst, dass Menschen über Trauma wissen würden?
Mir wäre wichtig, dass wir weniger verurteilen, wie sich jemand erstmal im Äußeren verhält und vielmehr erstmal versuchen zu hinterfragen, warum hat sich die Person vielleicht gerade so verhalten, wie sie es eben getan hat, und so ein bisschen mehr Mitgefühl und Empathie zeigen können, weil wir wissen nie, ob jetzt der Kassierer, der oder die Kassiererin gerade einen schlechten Tag hatte, vielleicht der Hund gestorben ist und die deswegen uns nicht angelächelt hat, als wir an den Kassenband saßen. Und ich glaube auch einfach dieses, wir dürfen drüber sprechen. Also es ist immer noch in manchen Kreisen ein Tabuthema und ich glaube einfach, es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ungefähr jede zweite Person hat in seinem Leben irgendwann mal eine psychische Diagnose. Das heißt, wir sind nicht alleine und ich glaube, das Sprechen und dieses Tabuthema, wenn wir das längerfristig auflösen können, dann geht es den meisten Menschen wahrscheinlich deutlich besser.
Stimme ich 100% zu. Das versuchen wir auch genau mit dem Podcast. Und was hätte dir früher selbst geholfen zu wissen?
Boah, ich glaube, bei mir war damals das größte Thema so, ich bin in einer sehr konservativen oder einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen und da war immer noch dieses, Männer müssen stark sein, Männer dürfen keine Emotionen zeigen und das hat natürlich dazu geführt, dass ich letztendlich viel in mich hineingefressen habe und auch mit meinen Jungs oberflächliche Unterhaltungen hatte und dementsprechend irgendwann einfach, ja, an meinem Limit war und das dann auch nicht mehr so weiterging. Und ich glaube einfach, dementsprechend würde ich sagen, wäre es cool, irgendwie, das ist, bekommt man jetzt mit, es gehen ja viele Leute auch auf die Straße für Demos, aber einfach dieses Weltbild so ein bisschen zu verändern. Mhm. Emotionen sind Teil vom Menschsein. Ja. Und wir können nicht wie Roboter durchs Leben gehen und immer nur funktionieren. So ist der Mensch nicht gemacht. Wir haben Emotionen, wir haben Erlebnisse, wir haben Zustände, mit denen wir in verschiedenen Situationen in Berührung kommen und die sind auch gut, dass sie da sind. Die sagen uns etwas und die können wir auch wahrnehmen. Und es gibt halt eben nicht nur Freude und Happy Life, sondern ja, es gibt halt eben auch Trauer, Wut und Angst.
Was auch ein Leben schön macht irgendwo. Also ja,
abwechslungsreich.
Ne, genau, genau, wo du wiederum weißt, die schönen Tage mehr zu schätzen weißt, ja, vielleicht auch.
Ja.
Und die letzte Frage: Wenn jemand gerade struggelt, was ist so der erste kleine Schritt, den dann er oder sie machen könnte?
Die große Kunst wäre erstmal ein bisschen Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Weil ich glaube, die Abwertung, die Strenge, die viele an den Tag legen, wenn es einem selber mal schlecht geht, die führt letztendlich dazu, dass es uns noch schwerer macht, mit jemandem drüber zu reden, uns Hilfe zu suchen und auch irgendwie, ja, uns die Zeit zu nehmen, die wir eben in der Situation brauchen.
Finde ich top. Also sehr, sehr guter Abschlusspunkt. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe jetzt tausendmal sehr gesagt, aber ich fand es wirklich sehr cool. Wir hätten noch ewig weiterreden können. Und vielleicht landen wir dich ja noch mal in einem anderen Thema, wenn du Bock hast.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch super cool, ja, und hatte auch Spaß, mit dir so locker darüber zu reden. Ist natürlich ein Riesenthema, da kann man immer stundenlang, genau, also wir können jetzt ja noch stundenlang weiterreden. Aber ich glaube, es ist einfach für alle, die dieses Thema irgendwie interessiert, man findet mittlerweile ja auch ziemlich gute TED-Talks darüber oder eben hier den Podcast. Das ist ein Thema, da lernt man nie aus.
Absolut. Aber vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke euch.
Und ich danke auch euch fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir machen den Sack hier mal zu und dann, ja, teilt gerne diese Folge mit Freunden, Familie oder wem auch immer, wenn ihr denkt, das könnte hilfreich sein. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Nice.